Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Liebe Basketballgemeinde, herzlich willkommen zur neuen Folge Abteilung Weltmeister, die heute ihren Namen tatsächlich mehr als verdient hat. Das liegt natürlich unter anderem an dem Menschen, der heute wieder hier mit mir zusammen durchs Programm führen wird, der uns, wenn wir so wollen, eigentlich zum Weltmeistertitel moderiert hat. Sein Name ist Per Günther, er war gesundheitlich etwas angeschlagen, aber er ist bereit, sich mal wieder für die Basketballnation Deutschland zu opfern. Hallo Günni, guten Tag.
Mal wieder für sie opfern. Ich habe in 25 aufgehört, für die zu zocken, damit ich meine Sommer genießen kann. Ich glaube, heute ist der Tag, wo ich mich das erste Mal für euch opfere.
Aber das ist nicht wahr.
Hör auf,
das
von mir zu sprechen, wahr. Bitte. Wir haben hier ein ganz, ganz rares Gut und vielleicht den wichtigsten Gast in der Abteilung Weltmeistergeschichte.
Das ist korrekt. Man sieht ja diese sogenannten Weltmeister in freier Laufbahn sehr selten. Aber wenn man mal einen da hat, dann muss man die Gelegenheit nutzen. Wir rollen den verbalen roten Teppich aus für den Mann, bei dem hier in unserem Aufnahmetool, wo wir miteinander verbunden sind, unten schön der Name, bei Per steht Per Günther, bei mir steht Benny und bei ihm steht Juicy Juice. Herzlich willkommen, Justus Hollatz.
Hallo. Es geht.
Da ist er einfach. Das geht bei dir. Das ist doch die viel wichtigere Frage, Junge. Bei dir ist es ist für deutsche Verhältnisse noch relativ früh. Du bist zeitlich schon ein bisschen voraus. Wie geht es dir? Was ist los? Wie ist deine Woche? Wie ist deine Laune? Herzlich willkommen hier bei uns.
Jetzt, wenn ich euch sehe, ist meine Laune natürlich blendend.
Ja, wunderbar.
Nee, mir geht's gut. Haben gleich Training um 1 unserer Zeit, also 1,5 Stunden. Und sonst morgen fliegen wir nach Lyon und gewinnen dann hoffentlich ein wichtiges Euroleague-Spiel, dass wir noch die Chancen haben für die Play-Ins. Aber sonst ist alles blendend hier.
Das wollen wir doch so hören. Wie wird man eigentlich, wir haben viele Dinge zu besprechen. Du hast gerade die Bayern gespielt. Wir wollen über eure Form sprechen. Wir wollen über einen relativ groß gewachsenen Mitspieler von dir gleich auch noch ein bisschen was hören. Aber ich habe mich gefragt, im Sommer, als dann klar war, haben wir ja alle irgendwie dann gecheckt, Wechsel zu Efes und so weiter. Und dann kommt man da hin und dann ist man Weltmeister und dann wird man wie empfangen? Also ist das etwas, was dann irgendwie auch gleich Thema ist, wenn man da ankommt?
Ja, es war direkt Thema. Ist halt ein Titel, den auch keiner von denen gewonnen hatte. Ne? Deswegen konnte ich ein bisschen angeben. Aber jeder hat mir direkt gratuliert. Und man hat halt direkt irgendwie ein Thema, wo man mit connecten konnte, wo man drüber reden konnte. Deswegen war das eigentlich ganz cool und alle waren relativ herzlich.
Sehr schön.
Bis auf Tibor. Tibor war natürlich ein bisschen neidisch.
Ja, so kennen wir ihn. Also es ist ein Neidmensch, ne? So haben wir ihn alle bislang erlebt. Aber ist schon sehr hilfreich dann auch gewesen, dass der Typ halt auch einfach da ist, um dich so ein bisschen in Efes einzuführen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er ist jetzt, glaube ich, sein 6. Jahr im Verein. Heißt, er kennt gefühlt alles, er kennt die Stadt relativ gut. Er hat mir am Anfang mit der Miete geholfen, weil ich noch mein türkisches Konto nicht hatte. Heißt, ich hatte da kein Geld drauf. Heißt, ich konnte meine Miete nicht bezahlen. Heißt, er hat das erstmal ausgelegt. Also es war schon relativ wichtig, dass der hier war, weil der hier ist.
Ja, vor allen Dingen kennt er ja nicht nur die Ins und Outs, so wie man sich bewegt, sondern gerade dieses Jahr ist er quasi bezeichnet dafür, dass er auch weiß, was es bedeutet, bei Efes zu spielen und für so eine sportliche Rolle einfach. Also wurde quasi nicht gesehen, die ersten, was weiß ich, 15 Spiele, 20 Spiele, jetzt ist er einer der wichtigsten, startet, spielt manchmal 25, 30 Minuten, kriegt Würfe, trifft die, so, da ist er wahrscheinlich auch einfach ein perfekter Ansprechpartner, so wie man sich durch die Saison wurstelt, wenn man manchmal einfach eben nicht in der Rotation ist und dann trotzdem am Ball bleiben muss, so, ja.
Ja, auf jeden Fall, also Tibor, aber auch andere Spieler, so Will hat ja auch nicht so viel gespielt, glaube ich, wie wir alle dachten. Da konnte man sich schon ein bisschen was abgucken, wie die, dann sage ich mal, extra trainieren, nach dem Training dann nochmal extra im Kraftraum sind, um ihre Aggression ein bisschen rauszulassen. Aber ja, das ist schon beachtlich. Ich meine, Tibor ist, ich glaube, einzigartig in Europa. Also ich glaube, es gibt keinen, der so einen Touch hat wie er.
Aber wie geht's Will? Was macht Will Clyburn?
Dem geht's jetzt wieder
hat
gut.
Hat er seine Attitüde im Griff? Wohl war, glaube ich, einer der. Es gibt wenig Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, wo, wenn einer morgens reingekommen ist und man genau wusste, so, oh, heute ist Will hat wieder eine, ist wieder einer seiner Tage.
Heute ist schwierig.
So,
nee, dem geht's gut. Also der strahlt förmlich seit 4 Wochen, seit dem Trainerwechsel. Und er hat mir auch erzählt, dass du der Nummer 1 bist, der liebsten Deutschen, den er mag sich am liebsten per. Das kann ich nochmal an der Stelle sagen.
Ja, also ich weiß nicht, bei liebsten Deutschen ist das natürlich auch einigermaßen relativiert noch. Ich hätte mir gewünscht, einer seiner liebsten ehemaligen Mannschaftskollegen, aber es.
Oh, das stimmt, guter Punkt.
Aber du hast einen wunden Punkt angesprochen. Wir wissen ja, du bist ein Ehrenmann, du kannst jetzt nicht, du willst natürlich jetzt auch nichts so sagen, aber wir waren wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, das zweite Saisonspiel von FS habe ich gesehen, diese Saison. Und die Körpersprache war, ich würde sagen, frappierend. Es war ja am Anfang der Saison auch oft so, dass so die erste 5 mit den vermeintlichen Starspielern gar nicht funktioniert hat. Und dann kam so ein bisschen Energie, wenn ihr mit eurer Bankline-Up gespielt habt und so. Ich weiß, du kannst jetzt nicht uns erzählen, was falsch macht oder was der Trainer falsch macht. Aber würdest du sagen, es ist so irgendwie was Taktisches, eher so Richtung taktisch gewesen oder einfach Richtung Führungsstil, dass es menschlich irgendwie nicht so richtig gepasst hat? Nur so ganz grob, was würdest du sagen?
Ich glaube taktisch nicht, weil taktisch machen wir eigentlich alles gleich jetzt. Ich glaube, es war einfach, dass er uns nicht so wirklich gecatcht bekommen hat. Dass es so war, dass viele mit der Energie reingegangen sind, auch zum Training, so ey, Training abhaken und dann hoffentlich wieder schnell nach Hause. Ich glaube, das war eher so das Manko. Und ich meine, du kannst jetzt nicht vielleicht einen Will Clyburn, Shane Larkin irgendwie die 32, 31 sind, noch irgendwie was sagen, von wegen, du musst das und das so machen. Ja, da gab es schon ein bisschen Probleme, würde ich sagen.
Weil ihr seht ja so, also es ist ja, also klar, es gibt schon immer auch Turnarounds mit Trainern, aber ihr seid einfach, ich meine, in dem München-Spiel zum Beispiel, ich meine, du hast da den Ton gesetzt, natürlich fantastisch mit, ich glaube, erste defensive Sequenz direkt irgendwie so einmal die Hand am Ball gehabt, Deflection gehabt, dann Steal geholt. Ich habe euch im Vorfeld, glaube ich, weiß nicht, wie oft ihr euch nach Bällen geschmissen habt. Dale Gwill ist auf dem Boden, alle auf dem Boden. Also es ist so offensichtlich. Ich weiß, dass so die nach dem ersten Sieg für euren neuen Coach die Reaktion in der Kabine, so, das war ja schon, weiß ich nicht, das war schon heftig. Also dafür, dass man Jan auch vorher so, alle waren gespannt darauf, was er macht, nach den tollen letzten Jahren von ihm. Und so von außen war es einfach nicht so richtig erklärbar, was das große Problem ist, ja.
Ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen einfach damit zu tun, dass wir halt gefühlt 10 Leute verletzt hatten, so, ne? Dass die Energie dann halt irgendwann auch ein bisschen flöten war bei den Spielern. Ich meine, Shane musste jedes Spiel gefühlt 40 Minuten spielen und 30 Punkte machen, dass wir ein bisschen eine Chance haben, so. Und ich meine, wenn du dann verlierst und wir haben relativ viele Spiele knapp verloren, so ist dann auch ermüdend, aber ich meine, jetzt ist, wie du schon meintest, komplett anders. Wir sind irgendwie lebhaft, alle akzeptieren ihre Rolle und wollen einfach fürs Team spielen, habe ich das Gefühl.
Dieses wildeste Saisonspiel, das hast du, ich habe gerade nochmal geschaut, gar nicht auf dem Parkett miterlebt, diese vierfache Overtime gegen Real Madrid, das war ja sogar noch unter Erdem Can, kurioserweise. Also das ist, auch wenn du, wie gesagt, es nicht auf dem Parkett erlebt hast, aber vierfache Overtime ist schon absurd gewesen, oder? Da sitzt man doch da und denkt sich, was geht hier gerade ab?
Ja, es war ein bisschen Flashback zu dem Spiel gegen die USA im Sommer. Mhm. Also es war so, für mich waren das so die zwei besten Basketballspiele, die ich je irgendwie miterlebt habe. So einmal Soria gegen USA zu gewinnen, aber das gegen Real war so, okay, wir sind 9 vor in der zweiten Overtime oder dritten Overtime bei einer Minute. Und wir kriegen es trotzdem nicht nach Hause. Also so, was geht denn jetzt ab? Dann macht Campazzo einen Schrittfehler, kann man drüber diskutieren, wir verlieren dadurch. Das war schon wild. Ich meine, ich glaube, Shane, Tibo haben irgendwie 53 Minuten gezockt oder sowas. Oder 56, glaube ich, Shane und Tibo 53. Das ist surreal. Also das Spiel war, es ging die ganze Zeit hin und her. Ich weiß noch, ich saß mit Will neben der Bank und wir standen einfach die ganze Zeit, haben nur geschrien und es war echt, echt heftig.
Ich möchte übrigens die Zahlen von Tibor hier nochmal kurz mit reinkippen. Seit Jahresbeginn in der Euroleague 10,3 Punkte. Er nimmt 3,5 Dreier, von denen er fast 41% trifft. Dazu noch 5,6 Rebounds. Also das sind echt Monsterzahlen, die Tibor einfach macht. Den habe ich mir auch schön regelmäßig im Managerspiel gesneakt. Und dann gucke ich, in die letzten drei Pflichtspiele von Juicy Juice rein und sehe schöne 18,5 Minuten im Schnitt. 18,5 Minuten im Schnitt. 8,7 Punkte, 3,3 Assists. Dreier, okay, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber es ist auf jeden Fall eine Rolle, mit der man doch richtig gut arbeiten kann, wa?
Auf jeden Fall, also Der Co-Trainer, der übernommen hatte, kam zu mir und meinte so, ich spiele in seinen Planungen eine Rolle. Es soll Energie geben, natürlich defensiv und dann offensiv einfach befreit aufspielen. Und ich glaube, so vor allem dieses Defensiv, diese Energie, die fehlt uns ab und zu mal ein bisschen. Deswegen ist es eigentlich perfekt, dass ich da in die Rolle reinschlüpfen kann. Und ich meine, offensiv können wir ja alle irgendwie ein bisschen was. So, deswegen kommt das ja über das Selbstvertrauen in der Defensive dann auch in die Offensive.
Du spielst ja in der Nazio nun mal auch mit relativ talentierten Basketballern zusammen, aber jede Woche wieder gucke ich mir diesen Shane Larkin an und denke mir, um Gottes Willen.
Ja, das ist geisteskrank. Also ich glaube, wie der sich durch alles durchwurselt, da, das ist, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also das ist ja auch nochmal anders als Dennis. Das ist ja nochmal ein anderer Speed als Dennis irgendwie. Und ich meine, gegen Bayern, wenn er heiß läuft, dann kannst du ihn nicht stoppen. Also wenn er Bock im Training hat, dann wir bis 21 spielen, dann macht er schnell 21 Punkte und Spiel ist vorbei. Genau. So. Das ist schon, der Typ ist krass.
Über den Fernseher so überträgt, ne? Auch dieser Speed und diese breite Brust und dieses, ich mach das schon, Leute.
Ja, es ist halt auch, ja, es ist dieser Spielertyp einfach, der mittlerweile, der dich wahnsinnig macht, weil du nicht unbedingt auch eine Präferenz ausmachen kannst, ja. Also wir, mit dem Speed ist es eigentlich wirklich sehr, also es gab mal eine Zeit, glaube ich, im Basketball, wenn du so einen Speed hattest, hat sich einfach über die Jahre dein Jumper nicht ausgebildet. Dann war es oft so, du bist in deiner Jugend, hast du von einem Speed gelebt und dann irgendwann mussten die so weit von dir wegspielen und dann hast du dann angefangen zu werfen, aber irgendwie das war so, das Werfen kam zweitrangig. Bei Shane Larkin ist es halt einfach so, du stehst vor ihm und du weißt gar nicht, du willst eigentlich nichts abgeben, du kannst aber irgendwie auch beides nicht verhindern. Du kannst weder verhindern, dass er an dir vorbeigeht oder verhindern, dass er seinen Stepback oder was auch immer, sein Sidestep schießt. So. Das ist no bueno als Verteidiger, sage ich mal.
No bueno, finde ich sehr schön. Und führt Juice wohin? Also ihr seid jetzt in der Euroleague in der Tabelle quasi bilanzgleich mit den Bayern, aber eins vor ihnen, ein Sieg hinter Valencia und Platz 10. Das heißt, das habt ihr ja vor ein paar Wochen jetzt nicht unbedingt noch alle kommen sehen, dass auch die Play-Ins noch eine Möglichkeit sind. Das ist schon in der Form, in der ihr euch befindet. Ich habe jetzt euer Restprogramm gar nicht so im Kopf. Das ist schon drin, absolut, ne?
Ja, also vor der Nazio-Pause war es schon für uns klar, dass wir eine Chance haben auf die Play-Ins. Also es war halt bitter, dass wir das Spiel gegen Partizan verloren haben, weil wir das eigentlich auch irgendwie gefühlt in der Tasche hatten. Und hätten wir das gewonnen, wären wir jetzt, glaube ich, Zehnter sogar. Und ich meine, Restprogramm ist nicht einfach, in der Euroleague ist nichts einfach, aber ich würde schon sagen, eins der einfachen. Und wir sind aus der Nazio-Pause wiedergekommen und meinten, wir müssen, ich glaube, 8 Spiele waren da noch, mindestens 7 gewinnen. So, und jetzt haben wir die letzten 6 und bei uns ist 6 aus 6 und dann sollte es eigentlich funktionieren. Und ich meine, wenn wir wirklich so spielen wie gegen Bayern, glaube ich auch, dass es sehr, sehr schwer wird für irgendein Team uns zu stoppen.
Ja, Günni, und dann sind die undankbar, ne? Wenn es in die Play-In reingeht und also Efes will ich nicht spielen, ey, Alter.
Es ist wirklich wild, dass in den Play-Ins dann sich Partizan hast. Du hast dann irgendwie vielleicht mit Marcus Howard und Baskonia irgendwie nochmal einen, den du auch nicht in einem Spiel auf jeden Fall sehen willst. Ja. Also das wird ein absolutes Feuerwerk. Aber du hast das München-Spiel nochmal angesprochen, Juice. Es ist quasi für euch ein Do-or-Die-Spiel, ihr seid ein Sieg hinten, wenn ihr das verliert, seid ihr 2 Spiele hinter München. Wenn man München spielt, was wären so die 2, 3 Takeaways oder was sind so die 2 wichtigsten Schwerpunkte, wie man sich auf München vorbereitet? Was würdest du sagen, was sind so vielleicht eine Schwäche, die ihr ausgemacht habt oder was ihr bei denen verhindern müsst?
Was wir verhindern mussten oder was wir gesagt haben, waren einfach Offensiv-Rebounds und dadurch die offenen Würfe durch Andy, durch Francisco, durch Lucic und natürlich Carson Edwards. Ich meine, das hat im ersten Viertel auch nicht geklappt, deswegen war Bayern auch vorne. Und sonst wussten wir, dass sie vielleicht mal ein bisschen langsamer sind, zurückzulaufen. Und das haben wir dann auch probiert auszunutzen. Aber es war so, okay, wir probieren einfach nicht in die Half-Court-Offense zu kommen. Da ist Bayern mit Switchen und allem drum und dran schon sehr, sehr gut, sage ich mal. Es war natürlich ein bisschen überraschend, dass sie Zone gegen uns gespielt haben, die im ersten Viertel funktioniert hat, aber danach war es, glaube ich, nicht mehr so gut. Aber man muss auch sagen, dass wir getroffen haben wie lange nicht mehr. Also
wie die Weltmeister. Fast,
wie die Weltmeister. Genau. Ich muss dir noch eins sagen, was nicht so gut war. Ich habe die steile These aufgestellt. Ich weiß noch gar nicht erstmal, ob du so jemand bist. Du hast gerade über das Realspiel gesprochen und dann war so, okay, das wirkte so, als könntest du noch viel davon abrufen vor deinem geistigen Auge. Ich habe die steile These aufgestellt vorher und es tut, mein Herz blutet, wenn ich das sage, weil ich glaube, er ist einer der klügsten und so Sicherheitsgaranten, die es überhaupt im deutschen Basketball jemals gab, mit Nils Giffey. Ich glaube, er hat den schlechtesten Wurf seiner Karriere geworfen gegen euch. Hast du eine Idee, was ich meine?
Nee, ich weiß es nicht mehr.
Also es steht 49-49 und...
Ach, der Einwurf.
Nein, das ist ja gar nicht. Das ist gar nicht das Schlimme. Es steht 49-49, München holt einen Defensiv-Rebound, es sind noch 18 Sekunden. Wundert mich, dass du es nicht...
Ah ja, der Dreier. Ja, doch.
Und Bolmaro, Bolmaro kriegt den Ball mit 18 Sekunden also die können natürlich aus, München kann natürlich ausspielen, es steht unentschieden, ihr habt gerade so einen kleinen Run, München war 4 vorne und München hat echt eine mega erste Halbzeit gespielt. Bolmaro auch 2-3 super Aktionen hintereinander, hat, glaube ich, einen Steal geholt, dann in den Assist zu Edwards, den Dreier in der Ecke, hat selber einen Midrange-Jumper gerade getroffen, also 2-3 ist einfach so en fuego. Und nach dem Defensiv-Rebound gibt Ibaka ihm den Ball und Bolmaro macht so seine typische einfach Ganzfeld-Attacke, startet die Attacke und du siehst schon Lucic macht nichts anderes als die ganze Zeit so ruhig. Bolmaro stiftet aber nach vorne und ich glaube, ich weiß es nicht, das Einzige, was ich mir erklären kann, ist halt, dass Nils selber die Uhr nicht gesehen hat und dann einfach Bolmaro gesehen hat, wie er gepusht hat und dachte, okay.
Und der hat ihn getriggert.
Es kann nicht mehr viel Zeit auf der Uhr sein. Nils kriegt den Ball und Lucic ist mit Doppelschlag mit Beinamen und der haut ihn mit 12 Sekunden auf der Uhr drauf, während der Ball in der Luft ist. Keiner weiß, ob der Ball reingeht, was auch immer. Wenn du auf Pause drückst, siehst du einfach jeden Bayern-Spieler so: Was passiert? Der Ball geht daneben. Shane pusht den Ball nach vorne. 2 Freiwürfe, es steht 51-49. München kriegt den Ball nicht rein beim Baseline-Inwurf, schmeißt ihn wieder. Also, die haben keinen Play. Nils kommt auch super ehrenwert, kommt aus dem Vorfeld zurückgelaufen, bringt aber seinen Verteidiger mit. Elijah Bryan fängt den Ball ab, Layup. Es steht einfach 53-49. Und das war für mich die schlecht, also ich weiß nicht, ob ich schon mal 4 Punkte gesehen habe, dass du noch 4 Punkte kassierst, wenn du eigentlich selber ausspielen kannst. Das war, habe ich, wie gesagt, so. aber wenn ich Nils, das tut mir sehr leid, Nils, vielen Dank nochmal, dass du Basketball Aid deine Schuhe gespendet hast. Wir haben 5.000 Euro mit denen gemacht. Fantastico. Aber ich weiß nicht, was mit ihm los war da. Was ist da passiert?
Ja, der wurde angeschüffelt, haben wir ja schon rausgefunden.
Ja, also Bolmaro.
Bolmaro ist schuld.
Ja, ich will auch nicht nur auf Bolmaro rumhacken, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann geht auch die zweite Halbzeit los, 2-3er FS und auf einmal ist München 10 hinten und sie waren vor eine Minute 45 davor halt mit 4 vorne so. Das war schon
4 vorne.
Und dann sind es halt irgendwie nach 5 Minuten sind es dann 20 und das Spiel ist vorbei. Bitter.
Also diese Reaktion der Mitspieler von Nils, du hast mir das Video weitergeleitet, die sind natürlich wirklich, also Lucic hat die Hände schon am Kopf, da sieht er nur, was gleich passiert, hinten Edwards, da hinten der Assistenztrainer, es ist wirklich, es tut wirklich weh und ist aber leider gleichzeitig auch irgendwie sehr, 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 sehr lustig. Jetzt haben wir sehr viel Basketball gemacht mit dem Weltmeister, ich will aber schon noch ein bisschen erfahren, ich war noch nie in Istanbul, wie das ist da so zu leben. Günni, du warst schon ein paar Mal da, glaube ich, ne?
Ich war ein paar Mal da, aber ich bin auch immer noch kein Connoisseur. Ich war basketballspezifisch da und dann ist man wirklich einfach nur in Hallen und dann muss man 3 Stunden vorm Training losfahren, um irgendwie durch den Verkehr durchzukommen. Und dann, also wie gesagt, Istanbul bisher leider nur Hallen und so ein bisschen was, so das ganz grobe, grob touristische mitbekommen.
Juice, schieß los. Wie ist es da? Was geht da ab?
Ist geil. Also sehr, sehr geil. Stadt ist riesig, so, ne? Ich glaube 20 Millionen Einwohner. Du hast europäische Seite, die ein bisschen Turi ist, wo man halt auch jetzt alle Turi-Sachen gemacht hat. Asiatische Seite, die ein bisschen ruhiger ist, würde ich sagen. Viele coole Cafés. Ich wohne halt zwischen beiden sozusagen. Also ich brauche zu beiden 20 Minuten zu den Hotspots, sage ich mal. Ja, aber du kannst halt so viel machen. Ich meine, vorgestern war ich mit Tibor. Hier gibt es so Princess Islands, heißt es. Es sind so 4 kleine Inseln. Da sind wir hingefahren mit einer Fähre, 1,5 Stunden. Hatten Sonne, einen kleinen versteckten Strand. So. Also du kannst an freien Tagen kannst du schon gut abschalten und viel, viel unternehmen. So das Einzige, was Per schon meinte, ist halt der Verkehr, der ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber sonst so, das Leben ist echt top. Also Essen ist top. Menschen sind sehr, sehr, sehr nett hier. Und auch alles andere. Also so, du hast halt alles irgendwie innerhalb vom Radius von 5 Kilometern. So, das ist schon nice.
Und wie steht's um die, ich sag mal, Basketballbegeisterung? Wird man ab und zu als FS-Spieler und Weltmeister, also es ist eine Riesenstadt, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ gering, ne? Aber also die Basketballbegeisterung oder generell die Sportbegeisterung ist ja wahrscheinlich irgendwie greifbar, ne? Überall.
Also Sportbegeisterung ist riesig. So, du hast allein 6 Basketballteams aus Istanbul in der türkischen Liga. Du hast natürlich die ganzen Fußballteams. Volleyball ist ja auch ein großes Ding. So, jeder kennt irgendwie Sport, so, ne? Und wenn man mal mit Tibor unterwegs ist, so, dann Tibor ist ja jetzt kein unauffälliger Mensch. Den kennt, glaube ich, gefühlt ganz Istanbul. Das ist schon krass. Bei mir ist es so, ab und zu wird man mal erkannt, aber das finde ich gar nicht schlimm. Also ich mag es ein bisschen low-key zu bleiben und das kann ich hier auf jeden Fall.
Und wenn du die türkische Liga schon ansprichst, dass ihr seid aktuell erster, Bilanz gleich mit Fener, das zieht ihr schon gegen Jasikevicius am Ende, ne? Dem drückt ihr schön, den nehmt ihr den Meistertitel aber schön weg da.
Ja, hoffentlich. Das ist der Plan. Ich meine, im Pokalfinale haben wir verloren, aber jetzt hoffe ich, dass wir das wenigstens in der Meisterschaft mit nach Hause nehmen können.
Inshallah. Ja, dann drücken wir da.
Inshallah.
Ja, da bin ich komplett raus, leider. Also ihr könnt euch jetzt noch ein kleines Battle auf Türkisch liefern, wenn ihr wollt, aber ich werde nichts verstehen. Also wenn ihr noch habt, schießt raus. Was die Leute unbedingt noch, müssen sie noch, gibt es noch ein türkisches Wort, was vielleicht jugendfrei ist, was man wissen sollte als Hörer, Hörerin?
Mein erstes Wort, teşekkürler. Danke.
Ah, ja.
Habe ich mir gemerkt mit Taschenkühler. Das kleine Esensbrücke.
Er ist halt einfach ein smarter.
Also eins, was ich super lustig finde in der türkischen Sprache, ist, dass Masturbation, also die männliche Masturbation, quasi mit 31 Mal ziehen betitelt wird.
Das ist der Input, ja.
Das wusste ich selbst nicht.
Der höfliche Weltmeister hat Sanke und Günni bringt die Masturbation
rein. Nein, ich finde das auch so eine, ich find das einfach, weiß ich nicht, das auch so eine genaue Zahl, weißt du, so. So, 31 mal 10 ist wohl, ja. Nun denn.
Das wird noch ein bisschen nachwirken, diese Information bei mir. Dann wollen wir den Weltmeister mal in seinen Tag entlassen. Morgen geht's nach Lyon. Natürlich, wenn ihr Justus Hollatz, wenn ihr den Bürgermeister von Istanbul, Tibor Pleiss, live sehen wollt, am Freitag bei Asvel Villorban unbedingt einschalten. Und wir sagen einfach Juicy Juice. Vielen Dank für deinen Besuch
hier.
Danke
euch. Danke euch, danke euch und danke für die Info, Per, mit den 31.
Ich helfe, wo ich kann.
Lieben Dank, bis bald.
Ciao.
Da ist er weg, der Juicy Juice. 31 mal 10, das wird wie gesagt noch lange nachwirken. Aber auch, was er gesagt hat, ne? Also es geht ihm gut. Er hat da jetzt eine größere Rolle. Tibor, das ist einfach, also ich sag mal so, sollten die es in Play-In, Playoffs schaffen, dann haben sie unsere Herzen, ne?
Das auf jeden Fall, wie gesagt, ja, auch für mich, auch gestern, als ich mir das Spiel nochmal gegen Bayern angeguckt habe, so Derek Will ist dabei, mit dem ich zusammen gespielt habe, Will natürlich, ja. Tibor, irgendwie Shane Larkin ist ja, dem guckt man so gerne zu, jetzt auch Elijah Bryant, der wieder echt ein Monster ist, weiß nicht, man kennt sie, man ist irgendwie so vertraut mit denen, trotzdem ist es auch einfach krass, was Justus erzählt hat, ne, mit dem, da bist du so ein Trainer, bist irgendwie so ein Adam Jan und irgendwie, dann bist du raus, dann setzt sich Mannschaft so zusammen und sagt so, komm, jetzt machen wir mal richtig, jetzt gewinnen wir noch 8 Spiele und dann gehen wir in die Playoffs. Und du denkst, du hast dir vorher wahrscheinlich monatelang den Kopf zerbrochen, was und wie und was du alles machen kannst. Und dann, tja, interessant.
So sind sie, die Basketballer.
So sind sie, die Divas, ja.
Wollen wir mal bei den Bayern vielleicht noch bleiben? Du bist am Freitag ja auch in München. Wenn Andrea Trinchieri zum ersten Mal zurückkehrt als Trainer von Kaunas, habe nochmal seine Bilanz rausgesucht, 6 Siege aus den ersten 11 Spielen. Das wird ihm runtergehen, wie würde er sagen, wie ein guter Chianti. Ja, dass die Bayern eventuell es nicht ins Play-In schaffen. Er wird es mit Kaunas auch sehr wahrscheinlich, also sehr sicher nicht, aber wenn natürlich erste Saison. Ich glaube schon, das hätte an ihm so genagt, wenn die jetzt plötzlich so ein richtig, richtig gezogen hätten und irgendwie diese Hauptrunde als Siebter oder so beenden, da kann er sich, glaube ich, nicht von frei machen.
Nee, das ist absolut menschlich. Ich glaube, dass, wenn du weg bist, dann willst du natürlich erstmal irgendwie auch für dich selber. Wie soll man das sagen? Das ist einfach so. Das ist, fühlt sich komisch an, wenn du gehst und dann läuft's besser oder irgendwie, dann sind sie erfolgreicher als du. Das ist einfach erstmal Kacke. Deswegen glaube ich, das ist immer so, da gibt es sicherlich auch viele freundschaftliche Gefühle. Er wird auch auf Leute treffen, die ihn wohlgesonnen sind, die ihn freundlich begrüßen werden. Er hat ja auch wirklich große Erfolge gefeiert. Also nochmal, diese erste Euroleague-Saison war etwas. Also ein 5. Platz in der Euroleague mit dem FC Bayern München ist was wir auch wahrscheinlich selbst mit der neuen Halle und mit neuem Budget vielleicht irgendwann mal in den nächsten 2 Jahren, ich glaube schon auch länger einfach nicht sehen werden. Und das steht für sich, diese beiden 5. Spiele gegen Mailand, gegen Barca, das ist schon echte Errungenschaften. Nichtsdestotrotz bleibt er immer, wenn man 3 Jahre so intensiv arbeitet, und ich glaube auch, dass ein Regime von ihm sehr intensiv ist, eine große Belastung ein Stück weit für den Verein, für was ich Geschäftsstelle, für alles drum und dran. Und ich glaube, da freuen sich beide Seiten. Also München kann ja quasi auch Trinchieri den finalen Stoß geben. Rechnerisch sind sie noch nicht draußen. Auf der anderen Seite natürlich wird es Trinchieri eine ganz besondere Freude sein, eben dann seinen Stock in die Speichen des Fahrrads des FC Bayern München zu stecken.
Freitag ab 20.15 Uhr mit Per Günther, Markus Krawinkel und Tobi Warnschaffe. Ich habe nochmal Keenan Evans reingeguckt, letzte 4 Euroleague-Spiele, über 21 Punkte, 50% Dreier. Er trägt natürlich diese Offensive, ist nicht das talentierteste Euroleague-Team, aber Trinchieri hat da schon auch unsere lieben litauischen Freunde, die wir ja auch bei der WM gesehen haben, die machen auch immer mal so ein paar Breakdowns jetzt natürlich. Was macht der da so? Da sind viele interessante Plays dabei, die er implementiert hat. Hat Birutis so ein bisschen von der Leine gelassen. Und die Bayern auf der anderen Seite, haben es ja gerade mit Justus schon besprochen, 12 und 16, ein Sieg hinter Valencia und Platz 10. 3 der letzten 5 gewonnen, das Restprogramm eben dann jetzt nach diesem Spiel gegen Kaunas. Valencia auswärts, dann hat man 3 Heimspiele, aber die sind halt Maccabi, Barcelona und Panathinaikos. Und am letzten Spieltag Monaco. Jetzt kippen wir in all das, Günni, auch noch eine Liga-Niederlage vom Wochenende mit rein, die du dir, glaube ich, auch nochmal angeguckt hast, ne? Gegen Vechta am Sonntag, diese Overtime-Pleite. Und dann bleibt die alte Frage, die wir jede Woche hier versuchen zu beantworten: Was machen wir jetzt mit den Bayern am Ende?
Ich glaube, es ist offiziell jetzt für sie, was heißt, es ist offiziell vorbei? Nein. Ich glaube, dass gerade das Panna, das Barca-Spiel, da geht es halt noch so ein bisschen um Positionierung später. Das wird eng. Ansonsten glaube ich schon, dass sie jetzt die nächsten 2 bzw. 3 Spiele gewinnen. Ich glaube, aber dann sind sie wieder dabei. Sie müssen wirklich, das sind die Klischees des Todes, aber du musst jetzt einfach erstmal Žalgiris gewinnen. Valencia kommt, pfeift auf dem letzten Loch und dann ist so ein bisschen musst du überlegen, was Partizan macht. Weil es geht immer nicht nur um das, was du machst, sondern es geht auch so ein bisschen daran, wenn du 3 Mannschaften vor dir hast, die du noch überholen musst, bist du halt auch ein Stück weit abhängig davon. Ich wäre sehr überrascht, wenn München nicht noch mindestens 2 Spiele verlieren würde und dann brauchst du halt irgendwie so ein bisschen Schützenhilfe.
Sie haben halt zumindest diese Kicker, ne? Valencia und Maccabi. Also gut, eigentlich geht es ja um Valencia, wenn wir ehrlich sind, ne? Das ist jetzt Platz 10 und die hast du zumindest dann noch nach diesem Kaunas-Spiel. Das ist ja, also das hätte zumindest von den Ansetzungen her schlechter laufen können.
Ja, wie gesagt, diese 3 Spiele, glaube ich, gewinnen sie oder können sie tatsächlich gewinnen. Diese Fechter-Niederlage ist für mich, das ist so eine typische. Also man kann das, da bin ich auch wieder eigentlich super ambivalent, aber jetzt kannst du sagen, das dritte Viertel gegen Efes, eine Katastrophe. Hast du mit, 35 zu 14 oder so verloren und das Spiel ist vorbei. Vorher ein tolles Spiel, erste Halbzeit gespielt, gutes, weiß nicht wie aussagekräftig, 4. Viertel, alles okay. Teilweise wirklich mit haarsträubenden Fehlern, eben wie sie diese Halbzeit zugemacht haben, wo sie eigentlich noch den letzten Wurf kriegen müssen und sie geben 4 Punkte ab stattdessen und gehen mit 4 hinten und wirklich mit hängenden Schultern und Köpfen in die Halbzeit. Da waren schon einfach individuelle Aussetzer und so weiter was dabei. Grundsätzlich ist so eine Niederlage wie gegen Vechta ist für mich genau sowas, was ich achselzuckend einfach juckt mich einfach nicht. Weil ewig nicht mehr verloren in der Bundesliga, den Pokal gewonnen und damit eigentlich quasi wieder so alles, was in der Bundesliga passiert oder national passiert, so ein bisschen, weiß ich nicht, in die, keine Ahnung, hinten rangelegt. Und dann bist du 19 vorne und dass es dann mal passieren kann, dass du irgendwie als großer FC Bayern irgendwo bist und dann drehen die Leute durch, dann treffen die ihre Dreier und auf einmal kommt dieser Hype und du findest es nicht so richtig, dich dagegen zu sträuben. Diese Niederlagen gibt es tatsächlich. Auf der anderen Seite die Extreme, diese Amplitude oder wie stark die Schwankungen sind, ist natürlich einfach heftig, ob des Zeitpunkts der Saison. Also auch da, du musst einfach dann in manchen Seiten, du musst einfach zeigen, dass du in manchen Bereichen einfach cleverer geworden bist. Das haben die jetzt in 2 Spielen vermissen lassen. Nichtsdestotrotz haben sie vorher, glaube ich, 9 Spiele in Folge gewonnen. Also dieses Fechterspiel, die hast du einfach immer, die hast du als großes Team im nationalen Wettbewerb hast du einfach dabei. Aber nichtsdestotrotz nochmal Glückwunsch an Fechter. So, das bedeutet nichts, dass das, also ich mit Ferner und Amino und Grünlo und so tolle, wirklich 3 tolle deutsche Spieler, die viele Minuten gehen, die Output produzieren, du hast da wieder eine Identität geschaffen, wie du spielst und so. Also mega geiler Sieg, hat damit nichts zu tun, aber aus Bayern Sicht ist das jetzt so ein Ding, wo ich mir denke, so, ja, das passiert halt 1 oder 2 Mal im Jahr und was soll's.
Fechter ist im 3. Viertel 19 hinten, erzwingt dann die Overtime und gewinnt dann da das Spiel. Pablo Lasso hat gesagt, wir haben den Gegner nicht respektiert in der zweiten Halbzeit. Und du hast gesagt, 5 Spieler zweistellig bei Fechter, ob Tommy Cusy nur 8 Punkte in Anführungsstrichen und trotzdem schaffen sie es, dieses Spiel zu gewinnen. Und Joschka Ferner möchte ich hier an dieser Stelle schon nochmal highlighten. 15 Punkte, 5 von 8 Dreiern. Einer war, glaube ich, das Ding aus dem Dribbling mit anschließendem Trash-Talk in Richtung Devin Booker. 4 Assists, davon 2 richtig gute in der entscheidenden Phase im 4. Viertel. Amino hast du erwähnt, Ariri Guzu können wir noch mit reinnehmen. Dann können wir auch mal kurz vielleicht nochmal über Johann Grünlo sprechen. Ne? Wir hätten ihn ja gerne das erste Mal auch im Nazio-Trikot gesehen, hat jetzt seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Mehrere Jahre mit irgendwelchen Optionen und Ausstiegsklauseln natürlich drin. Also das hat sehr, also das ist doch echt krass, wie Raster Fechter sich in diese Liga wieder reinsneakt und jetzt einfach 5. ist. Und das ist so eine dieser absoluten Wohlfühlgeschichten dieser BBL-Saison.
Ja, also es ist ein toller Standort. Sie entwickeln Spieler, sie haben jetzt noch einen Unterbau. Ich meine, Pro A sich einfach noch parallel quasi
krass, ne?
Erhalten, wo sie natürlich dann noch viel mehr deutsche Minuten gibt und so. Das ist, ja, wunderbar.
Heißt auch im Umkehrschluss, Chemnitz ist wieder Tabellenführer. Die Albatrosse haben ja noch 2 Spiele weniger als die Bayern. Wenn sie die beide gewinnen, sind sie auch nur einen Sieg hinter München in dem Liga-Ranking, sagen wir mal. Dann kommt weiterhin Würzburg. Ich werde nicht müde, immer mal wieder an dieser Stelle zu erwähnen, was für ein Riesenfan ich von dem Coach bin. Sascha Filipowski, das ist krass. Und dann das weitere in der Tabelle ist dann nur für euren Hinterkopf nochmal. Dann Fechter, dann Ulm auf der 6 und dann eben diese 7 bis 10, die ja auch gegeneinander spielen, würden aktuell heißen Ludwigsburg, Bonn, Hamburg und Braunschweig. Dann Oldenburg und die sind gleich mit den Bambergern auf der 12. So, und was fangen wir eigentlich mit der Geschichte an, die immer noch nicht in irgendeiner Art und Weise offiziell ist, aber so wabert durch Basketball Deutschland, dass die Bamberg Baskets in der Lage sind, wohl den Ulmer Meistertrainer und eventuell unter Umständen, laut Medienberichten, ich habe ausnahmsweise mich jetzt mal nicht darum gekümmert, mich dann noch 1000 Mal umzuhören, sondern wollte einfach mal hier gnadenlos Gerüchte weiter tratschen.
Genau, kann man doch hier auch mal machen. Genau so ist das. Wir haben auch grünes Licht. Ich habe Tonno geschrieben. Tonno, der ja uns regelmäßig auch lustige Nachrichten schreibt, wenn wir irgendwelchen Quatsch erzählen oder wenn wir irgendwo auf Sendung sind, kriegen wir immer mal wieder einen Spruch von Tonno. Ich habe ihm geschrieben, ich so, Tonno, jetzt bitte positioniere dich, sonst werden Benny und ich einfach völlig unseriös spekulieren. Und er meinte, macht so, alles gut. Spekuliert away. Ich habe auch, wie gesagt, weiter keineren Interne. Es wirkt auf mich so, als würde das tatsächlich passieren. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn das passiert oder wenn er zu Bamberg geht, dann hat das irgendwo im weitesten Sinne auch familiäre Hintergründe. Ich glaube nicht, dass es monetär motiviert ist oder irgendwie vom Standort. Er würde niemals sonst Ulm verlassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Einfach, was du da hast an Spielerpotenzial, an jetzt auch mit den Erfolgen. Und ich glaube auch, die Zusammenarbeit von ihm mit Thorsten Leibniz, die also auch eine Trainer-Spieler-Beziehung hatten aus den Gießener Zeiten, in einem sehr prägenden Alter, glaube ich, auch von Tonno, und die sich immer noch wirklich sehr nah sind und sehr freundschaftlich miteinander umgehen, mit Thomas. Also wie gesagt, da wird es Gründe geben, die nicht irgendwie so, also ich glaube, die sind alle auf einer Page, dass die werden da das quasi einvernehmlich irgendwie so miteinander regeln. Und dann alles andere würde mich überraschen, aber wir werden es halt einfach sehen, was da passiert.
Na, es gibt ja verschiedene Erklärungsansätze. Also für dich ist der Erklärungsansatz, vielleicht sieht er auch einfach seine Mission in Ulm als erfolgreich abgeschlossen, weil was willst du nach Meisterschaft mit Ulm noch erreichen? Und es ist einfach vielleicht auch eine reizvolle Geschichte, zu seinem Ex-Club den wieder in die Spur zu bringen, mit dem er ja nun so viel gewonnen hat, 4-mal Meister, 3-mal Pokalsieger. Das würdest du eher sagen, wenn du jetzt er wärst, wäre das kein Gedankengang, der dir in den Kopf schießen würde, weil eigentlich Ulm das, sagen wir mal, das aussichtsreichere Ding ist als Bamberg aktuell, ja klar. Ne?
Für mich ist das spannender, ich habe nichts gehört, wo die finanzielle Reise bei Bamberg auch wieder hingeht. Ich meine, diese chaotischen Jahre sind natürlich auch damit direkt verbunden, dass das Geld da einfach nicht mehr so locker sitzt, wie es das mal getan hat. Es ist nicht mehr der Branchenprimus. Stehen die Vorzeichen so, dass du gerne irgendwo hinkommst und es läuft nicht und dann drehst du es auf links? Ja, ich glaube trotzdem, dass ich, so wie ich Tonno kenne, dass er grundsätzlich eher jemand ist, der auch an Stabilität und Ruhe zusammen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt das braucht, dass er sagt, ich brauche jetzt die Bestätigung, irgendwie so was irgendwo so ein Programm umzukrempeln und wieder in Bamberg. Von daher, es ist überraschend. Es ist ja auch nicht so, dass er in einer absoluten Liebesbeziehung aus Bamberg gegangen ist. Wie gesagt, wir wissen, dass das Trikot nicht hängt, unverdientermaßen, weil er zum FC Bayern gewechselt ist. Also es war jetzt, glaube ich, auch nicht so die Herzensangelegenheit, vielleicht sowas verblasst ja hoffentlich auch, das wäre ja auch schön, aber ich glaube, am Ende des Tages gibt es auch immer wieder so kleine Faktoren, die dann irgendwie für dich als Mensch oder als Ehemann, als Familienvater dann irgendwie reinspielen, von denen wir keine Ahnung haben und die dann auch in dem Fall in so eine Entscheidung mit reinspielen.
Das also mal unser Sidestep zur BBL, wenn wir gerade schon bei den Bayern und beim Fechterspiel gewesen sind. Lass uns in die Euroleague zurückkehren, auch da einmal noch mit deutschem Bezug. Nikola Kalinic hat unseren zwei Sachen eigentlich mit deutschem Bezug, was die Schiri-Seite angeht.
Unsere Schiris waren außer Kontrolle. Was ist los? Reißt euch mal bitte wieder zusammen hier. Repräsentiert auch Basketball Deutschland. Das Weltmeisterland.
Liebe Grüße. Also Anne Panther gestern aufgefallen, weil sie bei einem Eurocup-Spiel in ihrem Euroleague-Trikot geschiezt hat, das hassen Schiedsrichter übrigens, wenn man das sagt, ein Spiel geleitet hat, weil es da irgendwelche logistischen Probleme gab und dann hatte sie halt nur das dabei und natürlich hat sich Basketball Europa sofort wieder darauf gestürzt und wenn du dann die Kommentare bei Social Media, was man eh nie machen sollte, wenn du sie dir manchmal anguckst, dann merkst du halt auch einfach, wie viele unglaublich frauenverachtende Idioten da draußen unterwegs sind. Das ist
erstmal, hier ist der Unterschied zwischen Anne Panther und mir. Ich habe ja die Geschichte erzählt, als ich zwei rechte Schuhe dabei hatte, habe ich eine Verletzung gefaked und bin nicht angetreten. Und niemand hat herausgefunden, dass ich nur ein Vollidiot bin, der die zwei gleichen Schuhe hatte. Anne Panther macht irgendwo ihren Rollkoffer auf und sieht, dass sie das falsche, Leiberl dabei hat. Und super selbstbewusst rockt sie das Orangen einfach, geht da raus und steht da am Jumpball. Und du kannst es ihr nicht anmerken, es juckt sie nicht. Und sie zieht das durch und pfeift ein gutes Spiel. Also da ist einfach menschlich schon deutlich mehr Qualität als bei mir. Von daher Hut ab, das kann nicht passieren. Das sah natürlich witzig aus so. Aber es ist wohl auch genau in die andere Richtung eine Woche vorher passiert. Also da war wohl jemand mit Eurocup-Kleidung beim Euroleague-Spiel. Also ich weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube in Zukunft, ich wäre mir fast sicher, dass ich möchte nicht ausschließen, dass Anne in Zukunft vielleicht auch mal einfach immer beides dabei hat, oder? Ist das zu viel? Ich glaube,
sicher,
sowas,
ist sicher.
Also bei mir würde sowas, wie gesagt, Folgen hinterlassen. Ich habe ja damals dann immer Ewigkeiten die Schuhe aneinander gehalten und wirklich wollte auf Nummer sicher gehen, dass es ein linker und ein rechter sind. Ich bin mal gespannt, ob sie dabei ihren Habitus ändert. Aber ich mochte das, wie sie da einfach da stand und so. Du hast ihr nichts angesehen.
Ich hätte natürlich, also ich, wenn das mal wieder jemand passieren sollte, fände ich es natürlich noch geiler, wenn dann irgendwie so einer so ein Oldschool-Retro-Umbro-Trainingsanzug-Jacken-Kombi-Dings rockt und einfach wirklich aussieht, als geht er gerade danach noch nach dem Spiel zur Bad Taste Party, aber pfeift vorher noch ein Eurocup oder Euroleague-Spiel. Nein, das war sehr souverän von ihr. Hast du, um zu unserem anderen großen deutschen Schiedsrichter zu kommen, hast du jemals in einem Interview nach einem Spiel mal so richtig die Schiedsrichter in den Senkel gestellt?
Nee, ich habe, glaube ich, ganz, ganz früh habe ich wegen Schiedsrichter oder wegen so einem öffentlicher Schiedsrichter-Schelte musste ich mal, glaube ich, 500 Euro Strafe bezahlen.
Okay.
Das war aber einfach nur so der Klassische. Ich glaube, das Klassische, ich habe mich dem bedient. Ich glaube, es wäre besser, wenn die Spieler das Spiel heute entschieden hätten. So, das habe
ich Oh, guter Alter.
Ja. Das war tatsächlich ganz, ganz schlimm. Aber das ist schon...
Kalinic gegen Lottermoser.
Also, um das aufzuklären, Kalinic hat quasi gesagt, Lottermoser hätte ihm gesagt während des Spiels, jetzt halt mal dein Gosch, sonst pfeife ich dir nichts mehr. So, das war, glaube ich, der Wortlaut.
Ja.
Also, ich habe das schon auch erlebt, dass es manchmal auch vom Schiedsrichter natürlich nicht, dass er diese Rolle quasi des großen Neutralen irgendwie verlassen hat. Und ich sag mal so, dass ich entweder unter seine Haut auch gekommen bin oder dass es was Persönliches dann irgendwie war oder, also das gibt es einfach so. Das ist, als Mensch, als Schiedsrichter kann es dir auch einfach mal passieren, dass du dann nicht deine kognitiven Ressourcen am Start hast und einfach sagst, ich bin jetzt mal gefrustet, was, geh mir jetzt einfach nicht auf den Sack, so, und dann sagst du vielleicht auch was, was du, was natürlich nicht deiner Rolle als Schiedsrichter entspricht. Ich hatte das paar Mal, glaube ich, wo ich dachte so, wow, das solltest du normalerweise mir, glaube ich, nicht sagen, aber ich habe dann einfach die Klappe gehalten. Also jetzt rückblickend weiß ich auch einfach, dass das okay ist. Also ich glaube, du hast keine Schiedsrichter, die dir, ich glaube, so das nächste Spiel geht dann auch wieder bei Null los. Das jetzt völlig ungeachtet, ob ich glaube, dass das passiert ist oder nicht, weil es ist ja auch etwas, was du als Spieler auf jeden Fall auch nutzen kannst. Also wenn mir ein Schiedsrichter wirklich auf den Sack geht und ich sage hinterher so, ey, der hat mir das und das gesagt, das ist schon eine Ansage und das kannst du natürlich auch einfach machen. Gerade in so einem Spiel ist es laut, es sind 10.000 Leute da und du hast ihn nur so halb verstanden und der hat vielleicht einfach gesagt so, jetzt konzentriere dich auf dein Spiel oder hör auf zu labern und spiel irgendwie. Das war, ging eher so in diese Richtung. Ihn dann da so auszucallen ist schon heftig. Ich wundere mich, aber auf der anderen Seite ist wohl Kalinic, ich habe mich so ein bisschen umgehört, auch nicht jemand, der das einfach so, der jetzt schon oft aufgefallen ist, irgendwie so grundlos irgendwas zu erzählen. Ich weiß nicht, das Missverständnis ist nie ausgeschlossen bei sowas, aber in meiner Erfahrung nach in 14 Jahren Bundesliga, das passiert denen einfach. Es passiert wie einem Lehrer oder sonst jemand, der eigentlich angehalten ist, sich auf eine bestimmte Art zu verhalten. Und manchmal passiert es einfach und dann sagst du irgendwas, was nicht richtig ist.
Zitat Kalinic, ich denke, das verstößt gegen alle Regeln des Spiels. Ich finde das wirklich unangemessen. Ich weiß nicht, ob er wegen irgendwas sauer auf mich ist, aber es ist unglaublich, dass die Schiedsrichter das während des Spiels zu mir sagen. Ich denke, die Spieler sollten die Stars des Spiels sein und solange die Schiedsrichter so denken, ist das ein wirklich großes Problem. Und jetzt kommt der geile Nachsatz. Ich habe ihm gesagt, dass ich das öffentlich sagen werde, also will ich auch mein Wort halten. Danke, Nicola, dass du der Ehre Genüge getan hast.
Ja, wie gesagt, es ist unmöglich für uns, das aufzulösen. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn der Schiri wirklich sowas sagt, dann kann ich auch wieder den Spieler verstehen, dass der so sauer ist, dass er sagt, so ganz ehrlich, ich sag das jetzt einfach öffentlich, ist mir egal. Ich hoffe natürlich, dass sie das beim nächsten Spiel, sollten sich über den Weg laufen, irgendwie, dass sie kurz eine Sekunde haben. Und weil ich bin mir sicher, dass auch wenn dem Schiedsrichter dann sowas unterläuft, dass es beim nächsten Mal einfach wieder bei Null losgeht. Also das so, dann sind die wieder gefasst, dann vielleicht abends denken die auch, boah, da habe ich Mist gebaut. Also ich glaube, egal wie hässlich es immer auch zwischen mir und einem Schiedsrichter oder Schiedsrichterin geworden ist, also in seltensten Fällen war es dann irgendwie hat man sich einen Monat später wieder gesehen und da hat irgendwas nachgehangen. So, das gab es sehr selten.
Hast du eigentlich gesehen, weil ich gerade dran denke, dass beim Baskonia-Barca-Spiel am Wochenende in der spanischen Liga einfach so ein Licht aufs Feld geknallt ist? Also wir hatten letztens den Hund bei der WM-Quali und da ist einfach wirklich, ich glaube aber, es war gerade eine Auszeit und dieses komische Baskonia-Maskottchen ist auf dem Feld. Ich sehe hier gerade einen Screenshot davon, ich schicke dir das mal eben kurz. Und da ist einfach wirklich so ein riesengroßes Licht, ist einfach von der Decke aufs Feld geballert und sagen wir mal so, wenn da in dem Moment einer gestanden hätte, dann könnte der auf jeden Fall sehr lange kein Basketball mehr spielen. Ich habe es dir gerade eben mal geschickt, dieses Bild. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Lichtkegel, der mal eben da so, das ist wirklich ein richtiges Ding und irgendwie die ganze Halle, man hat auch dann so Close-Ups gesehen von den Fans, die dann wirklich auch den Lucic beim Giffey-Wurf gemacht haben und die Hände an den Kopf. Also krass, okay, ist mir nur gerade aufgefallen irgendwie. In der Buesa Arena müssen sie mit dem Schraubenzieher dringend nochmal ran, ey. Stell dir mal vor, du bist einfach in der Auszeit. Also ganz im Ernst, möchtest du kriegst du jetzt, das doch.
Möchtest du ihn haben, den, ich verstehe nicht, möchtest du ihn vorbereiten, dass Marcus Howard die Lichter ausgeworfen hat? Oder ist das zu,
nee, das ist, den wollte ich dir nur hinlegen, so, ja, dass du ihn verwerten kannst.
Ja, ich glaube, 37 Punkte Scheine gemacht. Na, es gibt natürlich schon auch Hallen, wo man hochguckt und so diese massiven Lautsprecher waren die mir manchmal Sorge gemacht haben. Wenn so riesige Lautsprecherblöcke einfach da hingen an so einer Kette, da dachte ich schon so, wie bei Final Fantasy, muss nicht sein, aber gut, ist dann toi toi toi, ist dann zu niemandem zu Schaden gekommen, hoffe ich.
Ja, hoffen wir, dass das auch für das Griechen-Derby gilt, was wir am Donnerstag für euch im Programm haben. Das ist das Highlight sicherlich dieser Woche in der Euroleague live zu sehen bei uns, entweder ab 18.30 Uhr mit Ulle und Birdie, also mit Sebastian Ulrich und Alex Vogel, oder mit Günni und Schöni ab 18.45 Uhr in der Konferenz, Per Günther und Lukas Schönmüller. Kostas Lukas kehrt zum ersten Mal in der Euroleague zurück nach Piräus. Günni, es wird episch.
Gut, dieser kleine Zusatz, dann weiß ich, also das wievielte Spiel zwischen den beiden ist das jetzt schon? Das sechste oder so?
Das sechste, oder das siebte?
Ja, egal, wir verkaufen es. Es ist jetzt wahrscheinlich das beste Spiel, einfach weil Olympiakos das heißeste Team und Panathinaikos mit Fenner, genau, also du hast quasi drei Teams, die glasklar so die Mannschaften sind mit dem meisten Momentum und zwei davon sind die großen griechischen Mannschaften und dass die jetzt aufeinandertreffen und da irgendwie auch noch so Richtung, wer wird Vierter und würde sich für eine vermeintliche Playoff-Serie den Heimvorteil sichern, das ist einfach ein Monsterspiel gerade. Wirklich, ja, die Slukas-Geschichte, die ist für mich dann irgendwann auch abgeklungen. Ja, der kommt da jetzt nochmal hin, aber ob der jetzt in der griechischen Liga oder im Pokal oder wo auch immer oder wie auch immer, so.
Ja, das ist jetzt aber durch. da sehe ich es tatsächlich jetzt nochmal anders, weil die ersten beiden Male, wo er dahin zurückkam, waren noch super zu Beginn der Saison. Einmal war Supercup, ich glaube, da war sogar noch September und einmal im Oktober. Und jetzt ist dadurch, dass einfach jetzt jeder Sieg auch irgendwie zählt, finde ich, schmeckt es für mich schon nochmal ein bisschen mehr nach epischer Rückkehr. Ja, so. Und wenn du dann in die Zahlen auch nochmal reinguckst von dem Boy, ne, wenn das Spotlight an ist, dann ist er halt auch an. Drei seiner fünf besten Saisonspiele waren in Madrid. Vor zwei Wochen hat er 16 gemacht. In Monaco hat er 17 gemacht. Und an das beste Spiel erinnerst du dich? Das haben wir zusammen kommentiert. Das war das Hinspiel, was sie in Overtime verloren haben. Da hat er 20 gemacht. Das war sein bestes Euroleague-Spiel gegen Panna halt. Ne?
Ja, das wird
gegen Olympiakos.
Wie gesagt, wir beten jeden Tag für eine griechische Serie. Es sieht wirklich nicht so sonderlich schlecht aus. Das wäre ein absolutes Brett. Das wird ein geiles Spiel. Ja, also wie gesagt, meinen Segen hast du. Ich wollte dir jetzt nicht auf die Parade regnen, dass die Slukas-Rückkehr jetzt nicht mehr das entscheidende Argument. Also ich würde einfach sagen, die Qualität des Spiels überschattet in diesem Fall sogar für mich dieses Slukas-Rückkehr.
Hast du recht. Olympiakos hat seit 27. Januar kein Pflichtspiel mehr verloren. 13 Mal in Folge gewonnen. Und sie sind einfach jetzt wirklich mit Cannon und Co., das passt alles mit Peters, leider halt ohne irgendeine Art von Rolle für Luke Sigma, aber der Rest, selbst jetzt zuletzt auch ohne Walkup, also dieses Team ist wieder hat wieder sein Mojo aus der vergangenen Saison gefunden. Wer war das nochmal? Andrea Trinchieri, der sogar gesagt hat, er glaubt ja so an Schicksal irgendwie und letztes Jahr waren sie einen Wurf davon entfernt, deswegen geht er einfach mit Olympiakos dieses Jahr auf den großen Wurf.
Ja, sie haben einfach so ein bisschen, was Shot Creation oder dann im Halbfeld einfach angeht, dieses Problem gelöst. Es war am Anfang viel zu viel Walk-Up, da haben sie ihren Gegner irgendwie bei 65 gehalten und haben selber irgendwie dann nur, auch selber nur entweder 63 oder 67 gemacht. Da wurden einfach dieses ungewohnt, dass von Batsokas dieses offensive System kam nicht richtig in Flow. Jetzt, wie gesagt, du hast auch McKissick hat jetzt wieder mal Spurts, wo er 18 Punkte in dem Viertel macht. Also es ist jetzt wieder auf mehr Schultern verteilt. Und die defensive Qualität haben sie immer noch. Von daher, ja, das werden schöne Wochen zukünftig.
Mhm. Ich habe mal versucht rauszufinden, also Lukas müsste auf jeden Fall locker über 400 Spiele für Olympiakos gemacht haben. Zweimal Euroleague-Sieger, viermal griechischer Meister und dann eben für das Beben gesorgt, im Sommer ja auch von Ataman dann sogar zum Kapitän ernannt. Spanoulis hat es einmal andersrum gemacht, der ist von Panna zu Olympiakos gewechselt. Ich wollte dich mal fragen, was würdest du sagen, ist der brisanteste Wechsel in Deutschland gewesen? War es schon Heiko?
Ja, Heiko, diese ganze Phase, wo München quasi kommt und dann gefühlt regelmäßig einfach wildert bei Alba. Das waren ja, glaube ich, wer war das? Dion Thompson und Heiko.
Djedovic. Waren super viele.
Justin Behe vielleicht sogar. Also das war einfach
Alex King.
Bryce Taylor auch direkt.
Ja, ich glaube schon, ja.
Also, wie gesagt, es gab wohl Phasen, wo da war die Strategie, einfach zu gucken, die vier besten Spieler bei Alba Berlin einfach zu verpflichten. Und für mich war Heiko natürlich das entscheidende Gesicht oder da der speziellste, dann der kulminierte dann in seiner Verbeugung bei Gewinn der Meisterschaft vom FC Bayern München in Berlin.
Du hast ihn doch gerade erst da bei der Legendennacht erlebt. Wie geht's ihm eigentlich? Den müssen wir auch mal irgendwie versuchen, hier in diesem Podcast zu bekommen. Geht's ihm gut? Er sah fresh aus, habe ich gesehen.
Also es geht ihm, glaube ich, sehr gut. Es ist faszinierend für mich zu verfolgen, wie er den Weg nach seiner Basketballkarriere gestaltet. Dass er sich mit allem, was er hat, ins Schauspiel wirft. Dass er da so einfach wirklich auch ein interessanten Ansatz hat, wie er da versucht, besser zu werden, wie er Sachen aus dem Basketball, glaube ich, kopiert hat und dann da versucht einzusetzen oder eben sich dann umstellen muss und andere Sachen da auch in seiner Arbeitsweise völlig anpassen muss. Das ist toll. Ich glaube, ich würde mich sehr freuen, wenn er wieder ein bisschen sich Richtung Basketball orientiert. Das spüre ich. Ich habe gestern zufällig noch mit einem ehemaligen Mitspieler gesprochen, der in der Kunst ist, also der ist jetzt Professor an der UC Irvine, an einem kalifornischen Uni. Und der meinte, der hat sich auch so sehr hart gelöst von dem Basketball, um eben in seinem neuen Feld das möglichst zu verlieren. Dieses, wenn wir jetzt sagen, Heiko Schafazik, der ehemalige Basketballspieler, der jetzt Schauspieler ist, sondern das will natürlich jeder loswerden. Oder Coleman Collins, der ehemalige Basketballer, der jetzt irgendwie Kunst macht. Sondern ich glaube, du hast einfach das Gefühl, dass wenn du in so einen ganz neuen Bereich reinstichst, so ein bisschen dich von deiner Vergangenheit lösen willst, besonders wenn es irgendwie Sport ist, weil Sport ja irgendwie immer noch sowas, was Einfaches, was irgendwie so, hat so ein bisschen was, irgendwie vielleicht auch so ein Stigma, ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er das wieder so, wenn er irgendwann so etabliert ist oder sich so sicher fühlt in dem Bereich, in dem Space, wo er arbeitet und was er macht, dass er dann auch wieder sich da so ein bisschen für öffnet für das Spiel, weil ich meine, ich kenne ihn lang genug, ich weiß, wie er das Spiel geliebt hat und ein Spiel mit ihm zu gucken, also auch aus diesen Augen von Heiko, der oft auch einfach interessante Sichtweisen auf Dinge hat und wir sind zusammen in der Halle oder saßen nebeneinander oder direkt hintereinander. Und dann ab und zu einfach wieder einen Kommentar von ihm zu hören oder ihm auch zu sehen, wie viel Spaß ihm das gemacht hat oder wie er sich auch an den Skills von den jungen Spielern oder den aktuellen Spielern erfreut hat, das war cool. Ich hoffe, das werden wir noch mehr erleben oder auch öffentlich irgendwie erleben können.
Ach schön. Und wie gesagt, er sah unverschämt fresh aus, der Schafazik. Also, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wie gesagt, guckt viel Euroleague, bitte.
Ja, wir müssen nur einen kurzen Shoutout an unsere zwei deutschen Teams. Es gibt noch so einen komischen europäischen Wettbewerb, der mich nicht juckt, aber ich glaube, Ludwigsburg und Bonn sind gestern ins Viertelfinale eingerückt. Also aus deutscher Sicht freuen wir uns natürlich schon drüber. Gerade Ludwigsburg. Es gab jetzt mal, auch bei einem anderen Sender, gab es irgendwie so mal so einen kleinen Zusammenschnitt. Da sind ja auch manchmal jetzt Leute verkabelt. Da fand ich super interessant, dem Ludwigsburger Trainer zuzuhören. Der war so ein bisschen während des Spiels mal so ein paar Soundbites bekommen, mit David McRae als Assistent an der Seitenlinie. Ich glaube, wirklich ein absoluter Top-Assistent. Wir wollen ja immer deutsche Trainer und ich glaube so mit Damon Green bei München und David McRae in Ludwigsburg, das wären für mich so zwei Kandidaten, wo ich mich sehr freuen würde, wenn wir die vielleicht irgendwann mal in der ersten Reihe sehen würden.
Ja, absolut, Mann.
Sehen vielleicht auch einfach mal sehen vielleicht auch irgendwann alle Trainer nicht alle Headcoaches nicht alle gleich aus.
wäre vielleicht auch nicht so, wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also Shoutout an die. Ich fahre heute Abend noch zu dem anderen Wettbewerb, der dich nicht juckt, denn da spielen die Chemnitzer ihr erstes Europapokal-K.O.-Spiel in eigener Halle und können ins Halbfinale einziehen.
Ja, dann juckt sich natürlich. Also alle deutsche Beteiligung auch dann bei diesem kleinen Wettbewerb.
Und ganz im Ernst, ne? Das Coole ist halt, dass die wirklich, wenn du auf den weiteren Baum guckst, ich beschäftige mich da natürlich da jetzt ein bisschen mehr mit, weil ich da häufiger halt auch mal arbeite, die können das Ding auch gewinnen. Ne?
Ja.
Also es kann sein, dass beide ACB-Teams, Saragossa und Bilbao, die haben beide deutlich verloren. Chemnitz hat Saragossa wirklich mit 30 im Hinspiel abgefiedelt. Die können wirklich diesen FIBA Europe Cup gewinnen und als Hauptrundenerster in die Playoffs einziehen.
Ist es dann quasi das, so in ostdeutscher Hand, der FIBA Europe Cup, oder? Was hat MBC gewonnen damals? Was war das für ein Ding?
Das war der... das war auch der Europe Cup, oder?
Also ich glaube, das Äquivalent, keiner weiß ja in Basketball Deutschland, was jetzt, welcher Verein war, aber ich glaube, Göttingen hat den gewonnen, Frankfurt hat ja irgendwie einen gewonnen.
John Patrick.
Und MBC hat doch irgendwie so ein Ding gewonnen, in den europäischen Team.
Ja, Anfang der 2000er.
Mit Greppel noch.
Da hat als Wendell da auch, glaube ich, gespielt hat,
das
oder?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Egal. Also Ostdeutsche haben sich da auf einen Wettbewerb eingeschossen und wir hoffen natürlich, dass sich die Geschichte da wiederholt und da gejubelt werden kann.
Gezaubert wird. Und wie gesagt, ihr guckt bitte Euroleague, griechisches Derby, Konferenz, beides am Donnerstag, die Bayern, die Rückkehr von Andrea Trinchieri, dann am Freitag, Alba Berlin spielt am Donnerstag zu Hause gegen Monaco, ich muss einmal kurz, genau so ist es, am 14., das ist morgen, das ist Donnerstag, gegen Monaco, nächste Woche dann am Dienstag gegen Real Madrid, da gucke ich mal wieder in der Halle vorbei. Also, es gibt eine Menge Live-Basketball bei uns, für uns zu produzieren und für euch da draußen zum Gucken. Günni, schön war's. Abteilung Weltmeister mit einem Weltmeister. Hat Bock gemacht.
Juice, wir hatten den Juice da. Das nächste Mal, wenn der Juice kommt, dann bohren wir auch ein bisschen, ob er sich zufrieden gibt mit Backdoor-Cuts und Würfen aus der Ecke und ob er nicht einfach mal, wann er einfach ausrastet und 5 Pick-and-Rolls hintereinander läuft.
Oh, und wir haben übrigens interessante, dürfen wir nicht vergessen, wir haben interessante Vorschläge bekommen, was so DBB angeht.
Ja, das ist liegen geblieben.
Aber das schieben wir nochmal auf.
Willst du oder von mir aus? Die Leute können ja ausmachen. Es geht
ja
jetzt nur noch.
Ja, okay, na komm, dann packen wir das hier am Ende noch. Ich habe schon dreimal die Sendung beendet, aber so bin ich. Dann packen wir das hier noch mit rein. Wir haben bekommen, ich habe es dir weitergeleitet, ob man nicht in Richtung Dirkules vielleicht was macht, ne? Was ich finde, was schon seinen Charme hat irgendwie.
Also als du das gesagt hast, hat sich direkt so ein kleines athletisch wirkendes, so mit Sixpack und so mit einer Toga und dann halt irgendwie vielleicht noch so mit so einer blonden Mähne. Das ist ein super, das würde super gut passen. Wie gesagt, ich bin einfach nur reserviert, weil das eben für mich so quasi direkt mit Griechenland assoziiert ist auch. Der Dirkules, der griechische Gott quasi des Basketballs. Aber ansonsten einfach so ein kleinen Jacked Dirk. So, oder zumindest so stark an Dirk angelegt, einfach mit dieser Mähne so aus den frühen 2000ern von ihm. Das wäre für mich so, da kann man das so comic-mäßig überzeichnen. Das gefällt mir schon gut, muss ich sagen.
Finde ich gut, ja. Die Mail kam von Greg. Er hat gesagt, falls irgendwie eine abgewandelte Form von Dirkules, könnte man namentlich auch noch in Richtung Dirk Cool Ass gehen. Dirk Cool Ass oder Dirk Cool Ace. Okay. Also er hat sich da richtig Gedanken gemacht und er wollte halt, glaube ich, vor allem, dass wir von so der Tiergeschichte, die ich hier so ein bisschen reingeschubst habe, wegkommen. Zitat, vermutlich wäre Dirkules, was den Fame-Faktor und den Konsensfaktor betrifft, bereits ein Einstieg in alle weiteren Gestaltungsprozesse. Also Greg, Junge, wir kommen im Zweifel nochmal auf dich zurück. Das ist wirklich, da hat sich wirklich einer richtig, und übrigens nicht der Einzige, ne? Also es gab diverse Menschen, die glaube ich auch, dir beigepflichtet haben.
Ja, bei mir kommt nichts an. Wie gesagt, du bist der Gateway-Keeper für jegliche Fanpost. Ich weiß nicht, wo sie dich erreicht, aber wenn ich was höre, dann immer nur über dich. Also, wie gesagt. Ja.
Leute, schickt Günni mal, slidet ihm mal in die DMs. Slidet ihm mal in die DMs, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Input habt zu dieser Folge. Keine Sorge, der Mann hat ein bisschen Zeit. Der guckt sich das an, ihr nervt ihn nicht. Ist kein Problem, schickt ihm mal was durch.
So nehme ich.
So, jetzt aber wirklich. Wir denken auf Dirkules rum. Schöne Woche euch. Guckt Basketball. Günni, peace out.
Salute.